»Ich liebe dich«, sagte das Blümchen. »Ich liebe dich auch«, sagte das andere. »Gut«, sprach das erste, »holen wir die Bienchen.« Nun, ganz so einfach ist es nicht, zumindest heute nicht mehr. Rudolf Böhler heißt Sie herzlich willkommen bei Radio Slowfood München, diesmal wieder mit Unterstützung von Mirjam Mögele. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, warum denn Bienen so wichtig sind und worunter sie in letzter Zeit so häufig leiden. Wir haben uns deshalb mit Bienenfachleuten, Imkern und Wissenschaftlern unterhalten. Das erste Gespräch habe ich mit einem langjährigen Bienenaktivisten geführt, der uns einen Überblick über die Thematik gibt. Ich bin verbunden mit Herrn Thomas Radetzky, Imkermeister und Vorstand der Aurelia-Stiftung, davor 30 Jahre Vorstand des Vereins Mellifera e.V. Grüß Gott, Herr Radetzky.
Hallo, Herr Böhler.
Man kann an dieser Vorstellung schon sehen, dass Sie Ihr Leben ganz den Bienen gewidmet haben. Was tut denn in einem kurzen Satz diese Aurelia-Stiftung, der Sie vorstehen?
Kurzer Satz ist gut. Der kürzeste Satz ist unser Motto, und das heißt, es lebe die Biene. Inzwischen engagieren sich die Imker auch politisch. Das war früher niemals so. Und außerdem arbeiten wir an allen fachlichen Themen mit eigenen Projekten.
Eine andere Frage noch, der Verein Mellifera, was muss man sich unter dem vorstellen?
Ja, der Verein Mellifera e.V. ist 1985 gegründet worden von mir und den damaligen Freunden. Und wir haben die Lehr- und Versuchsimkerei Fischermühle in Süddeutschland gegründet, mit der wir als Pioniere für ökologische Bienenhaltung überhaupt tätig geworden sind. Und wir haben damals den Begriff einer wesensgemäßen Bienenhaltung geprägt. Und damit ist äußerlich praktisch gemeint, das sind Betriebsweisen im Naturwabenbau, wo man auf Grundlage des natürlichen Schwarmtriebes die Völker vermehrt und so weiter. Alles Dinge, die damals völlig außerhalb der Vorstellungen von konventionell gebildeten Imkern, wie ich es selber war, lagen.
Also man hat da praktisch damals mit den Bienen schon Ähnliches gemacht, wie heute mit den anderen Nutztieren im Gespräch ist. Eine wesensgemäße Haltung, sage ich mal. Das hat es ja früher nicht so gegeben, da hat man kein so ein Augenmerk drauf gelegt. Da ging es um Masse und um Produktion und ähnliche Geschichten.
Ja, also die Imkerei ist seit einigen Jahrzehnten keine heile Welt mehr. Das hat man immer gemeint. Weil das so eine Nische ist, weil die Imker so ein bisschen vor sich hingearbeitet haben. Und die Imkerei hat sich aber genau wie die Landwirtschaft eben nach und nach intensiviert und alles rationalisiert und so weiter. Und dieselbe Denke, die wir in der Landwirtschaft haben, die haben wir ja auch unter uns allen normalen Bürgern, auch Imkern, genauso. Deswegen darf man sich nicht wundern, dass die Imkerei genauso geworden ist.
Ich musste jetzt gleich mal nachfragen. Bei Nutztieren denkt man eigentlich immer eher an Lastesel, Milchkühe oder Wollschafe. Was macht denn die Biene zum Nutztier? Das bisschen Honig, was sie produziert?
Aus dem Blickwinkel des Imkers, ja. Aber wir haben eben überwiegend Freizeitimker. Bei denen spielt es ja, sollte es eigentlich nicht so im Vordergrund stehen. Für die Berufsimker ist es natürlich völlig klar. Aber volkswirtschaftlich gesehen ist natürlich die Bestäubung die eigentliche Sache. Also, und man muss nicht volkswirtschaftlich sagen, man muss eigentlich menschheitlich oder global sagen. Also ohne die Blütenbestäuber, wo die Honigbienen eben eine ganz besondere Rolle spielen, kommen wir in gewaltige Schwierigkeiten. Also man sagt, dass ein Drittel unseres Essens eben von der Bestäubung der Bienen abhängig ist. Und Frucht und Samen, das wäre ja alles nicht da. Die Pflanze kann das, die auf Bestäubung angewiesene Pflanze, kann das ja gar nicht machen, ohne dass es da vorher schön gesummt hat im Acker.
Das ist eine unglaubliche Menge, wenn man sich das mal vorstellt. Ein Drittel all dessen, was wir essen, könnten wir nicht essen, wenn es keine Bienen gäbe. Das ist ganz unglaublich, wenn man da mal drüber nachdenkt.
Ja.
Imker gab es
volkswirtschaftlich.
Ja.
Betrag, das sind Milliarden, viele, viele Milliarden.
Imker gab es früher ja auch schon. Aber in letzter Zeit hört man in der Öffentlichkeit immer mehr übers Imkern und die Schwierigkeiten, die Bienen und ihre Besitzer heute haben. Was ist denn da anders geworden? Sind es hauptsächlich die Umwelt- und Spritzgifte oder sind es die Monokulturen? Ist es die Varroa-Milbe oder wo liegen denn die Probleme?
Naja, dass die Bienen immer mehr in den Medien liegt eben daran, dass die Bienen so eine Schlüsselfunktion haben im ökologischen System. Wir brauchen sie, damit überhaupt die Artenvielfalt der Pflanzen und zum Schluss auch der Tiere, Kleinsäuger, alles, was in der Landschaft unterwegs ist, sind ja abhängig von den Bestäubern. Und das wird nach und nach bewusst, weil die Imker aufwachen und inzwischen schlicht gesagt ihr Maul aufmachen. Und deswegen ist das in den Medien. Also, wir haben, ich schätze, dieses Jahr in Deutschland aufs Ganze gesehen, 30% der Völker sind zugrunde gegangen im Winter. Und das heißt, jedes dritte Tier, also jede dritte Biene, jedes dritte Bienenvolk, stellen sich vor, im Kuhstall drei Kühen, eine tot. Also da wäre die Hölle los. Aber bei den Imkern geht man selbstverständlich davon aus, dass die immer wieder den Völkerbestand erneuern, jedes Jahr. Und da ist natürlich, inzwischen wird viel Forschung betrieben, woran liegt das? Und in den USA spricht man von CCD, Colony Collapse Disorder. Das bedeutet, dass eben eine Reihe von Faktoren eine Rolle spielen. In Deutschland, auch durch unsere Behördenvertreter und zum Teil auch Institute, wird suggeriert, dass es vor allem die Varroa-Milbe ist. Wir haben zwar umso mehr Milben in den Völkern, umso mehr sterbende Bienenvölkern. Da gibt es eine klare, die Statistiker sagen, Korrelation. Aber es ist nicht die einzige Ursache. Das wird nur fälschlicherweise suggeriert. Denn wir haben, ich sage gerne dazu, ja, die Varroa-Milbe steht im Vordergrund, aber in dem wörtlichen Sinne. Die Varroa-Milbe verdeckt die anderen Belastungsfaktoren für die Bienengesundheit. Und da ist natürlich sind die Monokulturen immer größere Flächen, immer mehr Spritzmittel auf diesen Flächen, dass nur eine Pflanze da ist und das gibt einseitige Ernährung, das gibt über große Zeiträume Hungerperioden für die Bienen. In den Städten ist es anders, muss man getrennt drüber reden. Und das schwächt das Immunsystem und das andere eben, dass diese Gifte, die ausgebracht werden, ja, also hochtoxische Substanzen sind, das sind ja Insektizide, mit denen man Schädlinge bekämpfen will auf den Pflanzen. Und unsere lieben Bienchen sind ja auch Insekten.
Die sind dann gleich mit dabei, ja.
Ja.
Was würden Sie denn als das größte Problem sehen? Sind es die Gifte, sind es die Monokulturen oder ist es vielleicht doch die Milbe?
Also im Vordergrund steht die Milbe. Wenn wir die Milbe weg hätten, hätten wir weniger Verluste. Aber wir müssen ja feststellen, dass wir keinen Einfluss darauf haben. Also die Milbe ist importiert aus Asien von der indischen Honigbiene. Und wir haben sie überall auf der Welt inzwischen. Und mit den Bienenarten, wir können die indische Biene nicht herholen, da wäre der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. Also wir haben einen Wirtsparasitensituation, wo tatsächlich der Parasit unter den Haltungsbedingungen, die wir haben, wo der Parasit den Wirt umbringt. Aber es ist ein großer Unterschied, ob das in anderthalb Jahren oder in drei Jahren geschieht oder man eben auf Dauer tatsächlich zu einer Varroa-Toleranz findet, ob man da die Weichen hinstellt. Nur ist eben der Unterschied, ob das anderthalb Jahre geht oder drei Jahre, mit Sicherheit davon beeinflusst, wie die Landschaft ist, was die Bienen zu Nektar und Blütenstaub finden und wie die Belastung mit Pestiziden ist.
Was können denn Leute wie ich und andere jedermanns tun für die Bienen? Wenn man selber keine hält, was kann man denn dann tun für sie?
Ja, sie können, sei es im Hausgarten oder auf dem Balkon, für Pflanzen sorgen, wo die Bienen Pollen sammeln und Nektar. Und sie können sich einsetzen in ihrer Kommune, dass eben die Grünflächen nicht immer nur grün sind, sondern dass man Teile stehen lässt, die auch blühen, dass man Kreisverkehre ordentlich bepflanzt und so weiter. Das sind alles Konzepte, die wir auch seitens Mellifera e.V. mit dem Netzwerk Blühende Landschaft entwickelt haben, die heute auch sehr populär geworden sind. Da kann man im Internet gucken, da gibt es eine Fülle von praktischen Anleitungen. Mhm. Und das Weitere, was man eben unbedingt sowieso machen sollte und als Slow-Food-Freund, weiß man das ja eigentlich, dass man nicht nur auf eine handwerkliche Lebensmittelproduktion schauen muss, sondern auch auf eine ökologische Erzeugung. Also das ist heute essentiell. Also wir sind in einer existenziellen Krise, was den Artenverlust angeht. Und der ist nur aufzuhalten über eine ökologische Landwirtschaft.
Wunderbar. Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Radetzky, und wünsche Ihnen alles Gute. Wiederhören.
Gerne, lieber Herr Böhle. Tschüss.
Du hast, was du hast, und du hast noch was zu kriegen.
Alles für alle. Und zwar umsonst. Lore München auf der 92.4.
Gehen wir mal in die Praxis. Genau das hat sich auch Markus Handel gesagt, der Conviviumsleiter von Slow Food München. Er ist vor kurzem unter die Imker gegangen und hat mitten in München seine Bienenvölker stehen.
Markus, du bist ja unter die Imker gegangen. Da wollte ich jetzt mal wissen, weil das ist ja etwas ungewöhnlich. Entweder man wird Imker, weil man sozusagen erbt vom Vater, oder wenn man sich in den Austrag begibt irgendwie. Das machen ältere Männer sonst. Und ich im zarten Alter wie du. Wie ja. Bist denn du dazu gekommen, eigentlich auf die Idee gekommen, dass du jetzt imkerst?
Ich gehöre ja auch schon zu den älteren Männern. Nee, ich glaube, bei Stadtimkern ist es einfach anders. Ich habe natürlich im Hinterkopf gehabt, etwas für die Bienen zu tun. Letztendlich ist es ein Beitrag zur Biodiversität und zur Bestäubungsleistung. Auch bewusst auch als Kontrapunkt einer Stadt, wo eher wenig Natur ist, wo viel versiegelte Flächen sind, aber wo man auch die Chance hat, im Vergleich zu einer industrialisierten Landwirtschaft mit vielen Monokulturen in der Stadt die Vielfalt an Grün und Pflanzen und Bäumen, Natur, die es gibt, zu nutzen. Und natürlich auch ein bisschen so als Ausgleich, das ist so meine persönliche Meditation und Entspannung, also so statt Yoga, Imkern statt Yoga.
Um auf das Stadtimkern zurückzukommen, das hat sich ja ziemlich breit gemacht. Das kannte man früher eigentlich gar nicht. Die Imker sind immer an den Stadtrand gegangen mit ihren Bienenstöcken, weil da halt genügend Zeug war, was geblüht hat, und in der Stadt gab es nichts. Und das ist jetzt anders, oder wie schaut das aus?
Ja, weil in der Stadt in natürlich in einem beschränkten Maß doch viel relativ intakte Natur vorhanden ist, auch das ganze Jahr Nahrungsangebot. Das ist ja wichtig für die Bienen, dass sie das ganze Jahr Blüten finden während der Wachstumsperiode. Und natürlich auch abgesehen von Feinstaub, der aber jetzt für Bienen oder den Honig kein Problem ist, letztendlich wenig oder keine Umweltgifte in der Stadt zu finden sind.
Also die Balkongärtner spielen einem da nicht übel ins Handwerk.
Zum Glück. Und wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt, und statt Imkern ist ja jetzt geradezu ein kleiner Hype, geht es auch sogar dahin, dass sie sich der Balkongärtner Gedanken macht, wie kann ich was für Hummeln und Wildbienen und Schmetterlinge tun, was ja aus Sicht des Imkers genauso wichtig ist, und auch Pflanzen das ganze Jahr an meinem Balkon und in meinem Garten anpflanzen, die ihnen eben ständig Blütenmöglichkeiten gibt, also zum Beispiel keine Geranien, auch Forsythien bringen relativ wenig, eben Pflanzen, die letztendlich vom Februar, März bis weit in den Oktober hinein Pollen und Nektarangebot zur Verfügung stellen.
Das ist interessant, dass Geranien zum Beispiel und Forsythien ja nicht so viel anbieten. Was gibt es denn da noch, auf was man dann vielleicht eher verzichten sollte, wenn man an die Bienen denkt, und lieber was anders pflanzen?
Also mittlerweile gibt es in Gärtnereien und auch selbst Baumärkten Mischungen. Man soll halt auf samenfeste Sorten achten, wenig Hybride oder so. Ein unglaublich großes Angebot von Früh- bis Spätblühen. Also angefangen vom Palmkätzchen, Saalweide. Man kann ja auch im Prinzip kleine Bäumchen oder Sträucher auf dem Balkon im Garten halten. Und eben vor allem nicht immer dieses Unterholz ausputzen, alles sauber machen. Lieber länger wachsen lassen, später mähen und weniger ausschneiden. Mhm. Also ein Garten muss nicht leergeräumt sein wie ein aufgeräumtes Wohnzimmer.
Also eher versuchen, eine Naturlandschaft ein bisschen zu halten, wo alles Mögliche wächst, große Vielfalt. Und die Hybriden sind nicht so toll für die Bienen.
Die Hybriden sind nicht so toll, ganz okay. Genau.
Was muss man jetzt eigentlich tun, wenn man das Imkern anfangen will? Braucht man da irgendeine Zulassung? Muss man irgendeine Prüfung machen? Wo kriegt man seine Bienen her? Und
überhaupt nicht. Also man kann halt so der Studierte macht eher den akademischen Ansatz, indem er sich viele Bücher kauft und liest. Aber letztendlich brauchst du dann relativ bald Praxis. Also am besten ist es, in den Imkerverein zu gehen, was die an Kursen anbieten. Oder bei Stadtimkern, die sich mittlerweile auch organisieren oder einen Stammtisch haben, dorthin zu gehen, jemanden zu fragen, was das Angebot ist. Natürlich geht es auch darum, dass man, wie kann man sagen, eine gute persönliche Linie findet, also Zugang zu jemandem, der einem sympathisch ist, und das wäre dann der erste Schritt. Und auch nicht so als Crashkurs innerhalb von ein paar Tagen, sondern über ein ganzes Jahr die Bienen begleiten. Mhm. Also das ist dann immer ein oder zwei Termine im Monat und auf die Weise das ganze Bienenjahr. Bienenjahr ist ja ziemlich kurz. Die sind ja eigentlich ab der Sonnenwende, wenn die Tage schon wieder kürzer werden, letztendlich mit ihrem Jahresgeschäft fertig. Also es geht praktisch von früher bis in den Sommer.
Also es geht dann nichts über einen persönlichen Lehrmeister?
Nein.
Dann erntet man ein paar Mal im Jahr den Honig, wenn es gut geht?
Ja, wobei man im ersten Jahr, also im Sinne von, da sollte man es lieber aufs Lernen und Verstehen sich fokussieren. Da ist, wenn man Honig erntet, das ist ein angenehmer Nebeneffekt, aber das sollte nicht die Erwartungshaltung. Mhm. Also wer Stadtimkert oder imkert, nur um viel Honig zu ernten, ist meiner Meinung nach viel
am Platz. Ja, das ist ein angenehmer Nebeneffekt, ja, aber mehr nicht. Ja. Was wirft denn so ein Volk circa ab pro Jahr an Honig?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es hängt vom Jahr ab, es hängt von der Volksstärke. Es gibt auch einfach Völker, die sind ertragsstärker und andere wenig. Also irgendwo zwischen nichts und 30, 40 Kilo.
Bis zu 30, 40 Kilo.
Also gerade in Standorten, wo eben Heide ist, wo Waldhonig anfängt. Aber das ist für den Stadtimker, würde ich sagen, vollkommen Nebensache. Also wenn ich ein starkes Volk habe, wo ich 15, 20 Kilo habe, bin ich schon extrem zufrieden. Mhm.
Und was macht man da mit dem Honig? Ich nehme mal an, du wirst nicht 20 Kilo Honig essen im Jahr.
Ja, doch, mittlerweile fast schon. Also man isst ihn selber und verschenkt ihn. Ich tue jeden früh einen Löffel entweder in Joghurt oder einfach so. Sagt auch, dass es gut gegen Allergien ist. Mhm. Und man denkt auch dran, also was sie leisten, was sie für einen tun und wie letztendlich auch wie wichtig Natur ist. Also der Mensch kann nicht alles nur mit Technik und Maschinen, sondern es braucht Natur, um Natur und letztendlich auch eine Ernte zu haben.
Mhm. Okay, vielen Dank. Wir sind hier jetzt mitten in der Stadt, man sollte es nicht glauben, auf einem, ja, man kann nicht sagen Hochhaus, aber auf einem modernen Bürogebäude. Und da stehen einige Holzkisten rum. Diese Holzkisten sind Bienenstöcke. Wie viel hast denn du da, Markus?
Hier haben wir drei Völker stehen. Ich habe insgesamt mittlerweile schon fast drei Standorte. Ein paar stehen bei Bekannten in einem Garten in Nordschwabing. Eine habe ich zu meiner Schwester in die Streuobstwiese ausgelagert bei Freising. Und hier am Streitfeld stehen drei Völker.
Wir haben uns jetzt ausgerüstet, schauen ein bisschen aus wie die Mondmänner. Mit Hauben, wo man vorne durchgucken kann, und Ärmeln, die ganz dicht abschließen, damit uns die Biester nichts tun. Der Markus hat jetzt einen Bienenstock aufgemacht, man sieht die oben rumkrabbeln. Was machen die da jetzt gerade?
Ja, jetzt sind sie erstmal natürlich ein bisschen irritiert, weil wir den Deckel abgenommen haben und weil das Sonnenlicht reinkommt. Im Prinzip lassen sie sich aber, wie man merkt, nicht wesentlich stören. Wir geben jetzt mit dem Räucherer ein bisschen Rauch drüber. Das simuliert quasi Gefahr, Waldbrand. Wir gehen erstmal wieder rein, sammeln Vorräte für den Fall, dass wir dann flüchten müssen. Und dieses natürliche Verhalten nutzt der Imker halt aus, um sie in Ruhe jetzt zu begutachten. Im Prinzip, wenn man die Frühjahrsdurchsicht macht, das ist normalerweise so im März die Zeit, wenn man im T-Shirt rumlaufen kann, macht man halt auf, schaut, wie sie den Winter so gut überstanden haben, ob sie sogenannte Gemülle rausräumen, und dann nimmt man halt die Waben einzeln raus, versucht sie so wenig wie möglich zu stören und schaut, was sie so treiben.
Also die Waben muss man jetzt als Brettchen bezeichnen, die senkrecht in dieser Kiste drin hängen. Die kann man einzeln nach oben rausziehen.
Richtig, da gibt es verschiedene Formate, weil es da keinen Standard gibt, aber es ist im Prinzip immer ein Holzrahmen mit einem Drahtgeflecht, und da bauen die Bienen dann ihre Waben rein. Das ist jetzt noch eine Futterwabe, die wir quasi für die Nahrungsversorgung über den Winter reingegeben haben. Die ist ein bisschen kürzer. Hier sieht man dann, dass Pollen eingelagert sind. Das ist eben Nahrung für die Brut.
Das kann man deutlich sehen, dass das Pollen ist. In den Waben drin sieht man die gelben Körnchen da.
Und das halt jetzt, man sieht dann auch eine Biene, die hat diese, die hat da so Taschen an den, an den Beinen.
So Hosen.
Eben, genau.
Bluderhosen.
Ich meine, hier, sie gehen eigentlich ihrer Beschäftigung nach. Also sie sind jetzt durch dieses, obwohl wir sie ja im Prinzip jetzt rausgehoben haben und drehen.
Die lassen sich eigentlich nicht so furchtbar stören.
Nö, und so soll es auch sein. Wenn jetzt ein Wetterumschwung anstehen würde oder so, dann wären sie sicherlich ein bisschen unruhiger, aber so.
Oder bevor sie schwärmen, ist, glaube ich, auch große Aufregung.
Das wäre auch der Fall. So.
Oh, da ist viel los bei der.
So, und hier sehen wir jetzt, das sind unverdeckelte Brut. Also da legt die Königin ein Ei rein.
Ja.
Das entwickelt sich da, und nach einer Zeit sind da eben im Larven- oder Madenstadion sind sehr viele. Auch in einer sehr ordentlichen Reihenfolge. Also mit der Königin stimmt soweit alles. Wir haben uns entschieden, sie nicht zu markieren. Ich verfluche es manchmal, weil man sich dann immer schwer tut, sie zu finden.
Mhm.
Aber allein aufgrund der Tatsache, dass hier so viel Brut ist, das sind dann verdeckelte Brut.
Also da legt die Königin das Ei rein, und dann kommt da irgendwie schon Honig oder sowas rein für die Entwicklung?
Die Larven werden mit, es gibt einen sogenannten Futtersaft und mit Pollen gefüttert, weil die am Anfang besonders Eiweißnahrung brauchen.
Das kommt da rein und dann wird zugedeckelt?
Dann wird zugedeckelt. Und am Schluss, wenn die schlüpft, macht die sozusagen selber auf und schlüpft. Vielleicht sehen wir irgendwo noch eine.
Frisst sie von innen raus sozusagen.
Das ist halt ein bisschen was klar, der Mensch versucht sie im
Rahmen zu halten, und die haben dann Anbau gemacht.
Und sie meinen aber, dass das ihnen nicht passt. Aus diesem Grund haben sie hier das noch so eine Ergänzung gemacht, aber so ist es halt.
Ja, das ist jetzt fast gedrängt voll, der ganze Wabenrahmen. Also das ist immer beidseitig benutzt, so ein Rahmen. Bauen die Waben von beiden Seiten da rein.
Man versucht ihnen als Imker ein bisschen die Ordnung vorzugeben, indem man sogenannte Mittelwände da reinsetzt.
Ja.
Im Prinzip, wenn die Naturwabenbau machen würden, würden sie es auch von sich aus ganz selber. Hier sieht man wieder, dass in der Nähe der Larven auch Pollen eingebracht ist.
Mhm.
Also da ist ganz viel Brutgeschäft, bin ich ganz mit zufrieden. Sind noch jetzt ganz friedlich hier, also alles okay. Was so dieses bekannte Varroa-Problem angeht, schaut man halt auch immer, ob einzelne Bienen geschädigt sind. Die hätten dann eventuell so verstümmelte oder verkrüppelte Flügel oder so, aber soweit man das sieht, hier ist bei denen alles in Ordnung.
Es gibt da kleinere und größere, wie ich sehen kann.
Ja, das hat mit dem Alter zu tun. Also ob die jung oder alt sind, weil die schon noch ein bisschen waren. Und dann natürlich auch diese Geschichte mit den Winterbienen und Sommerbienen, dass eben jetzt schon noch ein paar Winterbienen vorhanden sein sollten.
Also die Winterbienen leben praktisch nur den Winter über. und ja. Werden dann, die sterben dann ab und werden rausgeschmissen.
Ganz genau. Und Sommerbienen hat auch mit der Arbeitsbelastung zu tun, weil die viel, also gerade das Nektarsammeln ist extrem anstrengend für die. Mhm. Sommerbienen arbeiten, leben ein bisschen über 30 Tage.
Nur so lang?
Nur so lang, ja.
Ja, Wahnsinn. Und was müssen die Winterbienen eigentlich tun?
Brot füttern, oder? Das Volk durch den Winter bringen, das ist ihre hochheiligste Aufgabe. Ja, also es wird nicht überdenkt. Es gibt eine brutfreie Zeit, wenn es ganz kalt ist, da wird nicht gebrütet. Also sie sitzen in einer Traube zusammen, schützen die Königin und produzieren die Wärme. Genau. Sie haben ein Gelenk an den Flugmuskeln, dass im Prinzip die Flügel abgekoppelt werden können und dann vibriert nur die Muskulatur und durch die Vibration der Muskulatur erzeugen sie Wärme. Sie bilden eine Traube, die natürlich hier durch die Rahmen, die der Mensch halt einfach mit reingehängt hat, ein bisschen unterbrochen wird. Aber an der natürlichen Struktur einer Kugel ändert sich das nichts. Und sie sind auch im Prinzip ganz gescheit, weil sie, das Außen ist natürlich bekanntlich kälter als im Zentrum. Die Biene ist immer, die Königin ist immer im Zentrum der Kugel. Mhm. Die verändern dann auch ihren Standort. Also die außen sind, dürften so nach 15, 20 Minuten wieder nach innen gehen und sich sozusagen wärmen. Und dann treten andere Bienen nach außen hin und es ist schon faszinierend und das wird der Mensch auch sicher gerne wissen, wie kommt es, dass nur durch die Genetik bestimmt ist, wie lange ich sozusagen lebe. Bin ich Sommerbiene, bin ich Winterbiene?
Ja.
Und auch im Laufe eines Bienenlebens die verschiedene Arbeitsaufgaben übernimmt. Mhm. Also sie fängt eben an mit Brutpflege, Putz und Bringdiensten, bis sie dann eben zu einer Sammlerin wird oder auch Kundschafterin, sowohl im Auskundschaften von Nahrungsquellen, als auch wenn ein Bienenvolk schwärmt, einen neuen Standort für das Volk zu suchen. Und was halt auch, jetzt gerade bei Stadtimkern gibt es jetzt sehr viel auch Frauen, die imkern, was ganz toll ist, das ist halt, es ist das reine Matriarchat. Und das Witzige ist, dass die Männer eigentlich überhaupt keine, nein, sie haben auch keine Funktion. Also außer der Weitergabe ihrer Gene, haben sie keine Aufgabe. Und witzigerweise ist es auch dabei wichtig, dass die genetische Vielfalt erhalten wird, weil sich eine neue Königin bei ihrem Hochzeitsflug auch mit mehreren Männchen paart. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also es gibt zwar leider auch so in der Königinzucht künstliche Befruchtungen, allen möglichen Unsinn, wo man eine vermeintliche Reinrassigkeit erzielen will, aber es ist viel wichtiger und sinnvoll, dass da eine genetische Vielfalt herrscht.
Ja, meine, wie immer, wo der Mensch sich einmischt, wird nichts Besseres draus.
Lass mal sie wieder in Ruhe, machen wir zu.
Wir hören da im Hintergrund die Konkurrenz fliegen, ein bisschen größer. Woran liegt es jetzt, dass bei diesem Stock zum Beispiel viel mehr los ist am Einflugloch als bei dem hier? Da sehe ich fast nichts.
Also das Volk hier ist generell deutlich stärker. Es
dürfte
sich um die wahrscheinlich sogar dreifache Anzahl von Bienen handeln. Und es ist oft so, dass man am gleichen Standort auch jetzt jenseits vom Unterschied der Volksgröße die Aktivitäten einfach unterschiedlich sind. Mhm.
Wann kann man denn das erste Mal ernten und wie oft kann man ernten?
Das letzte Jahr war relativ schwierig. Da haben wir nur ein- bis zweimal geerntet. Also es hängt halt immer von dem Trachtangebot, gerade die sogenannten Massentrachten. Also das wäre dann hier die Robinien, fälschlicherweise Akazien. Das ist natürlich auch, wenn die Linde blüht. Es gibt Winter- und Sommerlinden. Das sind jetzt hier so in der Stadt die Massentrachten. Das ist dann meistens so im Ende Juni, Juli der Fall. Und manchmal gibt es noch in Waldstandorten, diesen sogenannten Waldhonig, aber das ist ja nicht eine Pollen oder eine Nektar, sondern das wird ja von das ist im Prinzip
eine
Läuse, ja. Genau, dass die Bienen den einen süßen Saft von Läusen sammeln. Mhm. Und in Norddeutschland gäbe es zum Beispiel noch den Heidehonig, wobei im im Handel immer wesentlich mehr Heidehonig zu finden ist, als tatsächlich Imkerei in der Heide betrieben wird.
Also das ist so wie mit dem Wildlachs auch. Ja. So viele Wildlachse schwimmen nicht rum. Aber dafür, dass man dann das Jahr über erntet, muss man auch im Winter füttern.
Naja, also man sollte sie schon zum Teil, also zumindest zum Teil, also wir versuchen nach ökologischen Grundsätzen zu imkern, da ist schon ein Unterschied. Also man kann der Biene ja nicht sagen, wo sie hinfliegt, aber die Wirtschaftsweise soll eben möglichst wesensgemäß sein. Und man sagt, also sowohl für ihre Gesundheit als auch für das Immunsystem wesentlich ist, möglichst viel eigenen Honig zu behalten, sodass man also schon, gerade wenn man das nur hobbymäßig macht, ihnen maximal zwei Drittel vom Honig wegnimmt und sie dann mit im Wesentlichen mit auf eigenem Honig überwintern lässt, wobei man natürlich mit Zucker zufüttert im Herbst.
Das ist einfach Zuckerlösung, die man da
gibt. Das ist eine Zuckerlösung, wird in Wasser aufgelöst. Es gibt diverse Mittelchen, sonst wir aber nicht nehmen. Wir tun einfach reinen Bio-Rübenzucker in Wasser auflösen und die nehmen sie dann auf. Mhm.